Erzählen Sie mir von Ihrem beruflichen Hintergrund und was Sie zu Ihrem Interesse an der Geist-Körper-Medizin geführt hat. Ich habe einen Doktortitel in organischer Chemie. Das hat absolut nichts mit Bio-Lebensmitteln zu tun. Ein organischer Chemiker spielt im Prinzip Lego, wie Kinder, aber wir tun es mit Atomen. Beim Lego nimmt man einen gelben Stein, einen grünen, einen blauen, einen weißen und baut eine Struktur. Ein organischer Chemiker macht genau dasselbe, nur dass meine Lego-Steine Atome sind. Wir nehmen also ein paar Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Stickstoff-, Sauerstoffatome und erschaffen eine Form mit einer bestimmten Geometrie und einer Reihe von Eigenschaften. Leute wie ich landen also in der Pharmaindustrie. Und ich habe für einen der größten Pharmakonzerne der Welt gearbeitet und Medikamente für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs entwickelt. Und obwohl ich mochte, was ich tat, ich mochte die Wissenschaft dahinter, faszinierte es mich noch mehr, was passiert, wenn man die Medikamente testete. In einem typischen Versuch gibt man vielleicht Hunderten von Menschen ein Medikament, um zu zeigen, dass es funktioniert. Man muss auch hunderte Leute ein Placebo geben, um einen Vergleich zu haben. Vielleicht geht es 75 Menschen, die das Medikament bekommen, besser, aber es ist nicht unüblich, dass es 40, 50, 60, 70, 74, 75 Leuten, je nach Art und Größe der Versuchsreihe, auch besser geht, die das Placebo bekommen, weil sie denken, dass sie ein Medikament bekommen. Und ich dachte, wow, das ist großartig. Nachdem ich dieselbe Sache immer und immer wieder gesehen hatte, verbrachte ich viel Zeit in meiner Freizeit, während ich noch in der Industrie arbeitete, damit zu recherchieren und die verschiedenen Aspekte der Geist-Körper-Verbindung zu erforschen. Und natürlich fing ich beim Placebo-Effekt an. Irgendwann habe ich meine Stelle einfach aufgegeben und beschloss, dass ich die Menschen über die Geist-Körper-Verbindung aufklären wollte. Sagen Sie noch ein bisschen mehr über den Placebo und den Nocebo-Effekt. Ich finde, dass wir erforschen sollten, wie man den Placebo-Effekt auf positive Weise nutzen kann. Doch leider nutzen Ärzte den Nocebo-Effekt, ohne es zu wissen. Ja, ich denke im Großen und Ganzen, dass der Placebo-Effekt außerordentlich mächtig ist, denn was wir sehen ist, dass Glaube allein Biologie verändert und ich glaube nicht, dass das im Medizinstudium genug gelehrt wird. Einer meiner Freunde, der Arzt ist, erwähnte vor Jahren einmal, dass in der gesamten Zeit im Medizinstudium etwa eine halbe Stunde über den Placebo-Effekt gesprochen wurde. Es ging nur um die moralischen Bedenken, ein Placebo zu verschreiben und hatte nichts mit der Macht der Gedanken, der Macht der Hoffnung zu tun. Selbst in der Sprache liegt Macht. Die Auswirkung dessen, wie man etwas kommuniziert, wie das einen Placebo-Effekt hervorrufen kann. Sie haben nichts dergleichen gelernt. Ich würde also gern sehen, dass mehr Dinge dieser Art gelehrt werden. Denn manchmal können Ärzte, ohne es zu wollen, alle Hoffnung zerstören. Ich habe tatsächlich erst kürzlich mit jemandem gesprochen, der sagte, der Arzt hat mir jegliche Hoffnung genommen, indem er emotionslos war. Und alles, was ich hatte, war meine Hoffnung. Manchmal ist alles, was die Menschen haben, ihre Hoffnung. Das ist alles, woran sie sich klammern. Und ich glaube, dass wir nicht verstehen, ist, dass die Statistik immer der klassischen Glockenkurve folgt. Die meisten Menschen machen sich Sorgen um die Mitte, aber es gibt immer Menschen am Rand, die der Wahrscheinlichkeit trotzen. Und wir sollten uns ansehen, was sie tun, was sie anders als alle anderen machen. Und häufig ist es die Entschlossenheit und vielleicht eine mental und emotionale Sache, die sie durchleben, die einen positiven Effekt haben. Ich glaube, wenn wir besser verstehen würden, wenn die Medizin selbst das besser verstehen würde, dann wären Ärzte tatsächlich in der Lage, solche Dinge zu nutzen, auch in der Art, wie sie kommunizieren. Mitgefühl ist beispielsweise eine der wichtigsten Dinge. Wir verstehen nun, dass wenn wir ein Arzt Mitgefühl zeigt und jemand sagt, hey, es wird Ihnen gut gehen und ich glaube, dass es Ihnen gut gehen wird, nehmen Sie dieses Medikament. Wenn er wirklich daran glaubt und einfach Wärme zeigt, emotionale Wärme und seine Persönlichkeit führt das dazu, dass eine Person mehr daran glaubt. Und Mitgefühl selbst verstärkt dann den Placebo-Effekt. Aber manchmal, wenn es zu viel Emotionslosigkeit gibt, kann ein Patient ohne das Mitgefühl herauslaufen und sich unerhört fühlen. Deshalb kann ein Teil der Genesung des Patienten an seinem Glauben an den Arzt liegen. Wenn der Arzt also nicht viel Empathie zeigt, dann denkt der Patient vielleicht, dass es nicht funktionieren wird und sein eigener Glaube kann einen negativen Effekt auf das haben, was er eigentlich erreicht, zu versuchen. Das Wort Placebo kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel, ich werde erfreuen. Und das Wort Nocebo, das Gegenteil, nennen die Menschen seinen bösen Zwilling. Nocebo kommt aus dem Lateinischen und bedeutet, ich werde schaden. Und wie beim Placebo-Effekt, bei dem man glaubt, dass es helfen wird und dass es auch tut, ist der Nocebo-Effekt, wenn man glaubt, dass es einem dadurch schlechter geht. Und es ist dann so. Manche Ärzte zapfen versehentlich den Nocebo-Effekt an, indem sie eine bestimmte Sprache nutzen. Es gab eine Studie im British Medical Journal vor ein paar Jahren, die Macht der positiven Beratung hieß. Es ging darum, sich die Sprache anzuschauen, die Ärzte verwenden. Und sie fanden heraus, dass im Laufe der Zeit bei verschiedenen Ärzten und einer Reihe verschiedener Dinge, wenn der Arzt also eine positive Sache nutzte und er sagte, es wird alles gut und dann etwas Mitgefühl zeigte, alles wird gut, es ist nichts Schlimmes. Nehmen Sie Paracetamol oder Aspirin und alles ist in Ordnung. Und sollte es Ihnen doch nicht besser gehen, kommen Sie ein paar Wochen wieder und schauen, was wir sonst noch tun können. Dies hieß positive Beratung. Die negative Beratung war andererseits, wenn der Arzt bei derselben Krankheit sagte, ich bin mir wirklich nicht sicher, was da los ist. Ich bin mir also nicht sicher, ob das funktionieren wird. Aber Sie könnten es einmal versuchen. Und wenn es nicht funktioniert, kommen Sie noch einmal her. Sie zeigten, können eine negative Sprache und negative Erwartungen, also ich bin mir nicht wirklich sicher, die positive Beratung stattdessen sagt, ich bin mir sicher. Es ist in Ordnung. Beinahe doppelt so viele Leute, die die positive Beratung erhalten hatten, hatten nach einem Monat keine Symptome mehr, im Gegensatz zu den negativen Beraten. Die Sprache allein hatte also dramatische Auswirkungen auf die Symptome der Patienten. Wenn ich also eine Ärzteschule hätte, würde ich den Medizinstudenten und Ärzten die Macht der Sprache lehren, die Nutzung der Sprache. Ich würde ihnen ein größeres Verständnis des Placebo-Effektes vermitteln. Anstatt Placebo-Effekt nutze ich manchmal das Wort Placebo-Mechanismus. Und Mechanismus bedeutet, wie es funktioniert. Denn Placebo-Effekt beschwört manchmal die Vorstellung herauf, dass es nur eine flüchtige psychosomatische Sache ist, die nicht wirklich real ist. Aber Placebo-Mechanismus ist hart und sachlich. Es gibt all die verschiedenen Arten, wie das Denken, ihre Glaubenssätze, einen biologischen Effekt im Gehirn und auch dem Körper verursachen. Ich würde also den Placebo-Mechanismus lernen, die Art, wie wir das anzapfen, die Nutzung der Sprache und auch einfach einer Person zu helfen, eine bestimmte Sache zu glauben oder zu fühlen, kann einen heilenden Effekt haben. Was ich also lehren werde, ist der Placebo-Mechanismus. All die verschiedenen Aspekte der Geist-Körper-Verbindung, vor allem die Nutzung bejahender, positiver Sprache. Weil wir wissen, dass eine positive, bejahende Sprache einen heilenden Effekt haben kann. Wenn ein Arzt andererseits sagt, dass man statistisch nur noch eine 20%ige Überlebenschance in den nächsten 2 Jahren hat, finde ich das unmoralischer, als jemanden falsche Hoffnung zu geben, indem er sagt, dass es ihm gut gehen wird. Denn Hoffnung ist mächtig genug, um die Biologie zu verändern. Wenn man hingegen sagt, dass man nur eine geringe Überlebenschance hat, werden die Menschen dem auch folgen. Ja, ich habe vor einer Weile mit einem Onkologen gesprochen und er erzählte mir, dass er seinen Patienten immer darauf hinweist, dass er mindestens ein Beispiel für Spontanremissionen bei jeder einzelnen Form von Krebs in jedem Stadium gibt. Er erzählte den Patienten das, weil er weiß, dass es den Menschen Hoffnung gibt. Und manchmal ist Hoffnung das, was die Menschen brauchen. Denn aus Hoffnung entsteht der Glaube, dass man es schaffen kann, dass man einen Weg finden kann, egal was man in seinem Leben tun muss. Und das allein hat bereits positive Effekte. Deshalb spricht er über diese spontane Remission mit den Patienten, um ihnen Hoffnung zu geben. Ich finde das großartig, denn er lügt nicht. Das ist eine Tatsache. Er fühlt sich wohl dabei, das zu sagen. Es ist also nicht unmoralisch. Es gibt Menschen Hoffnung. Ich glaube, jeder Arzt sollte das sagen. Und denn darum geht es, wie entschlossen der Patient ist, zu glauben, dass er es auch tun kann. Der Glaube eines Arztes in ein Medikament beeinflusst, wie der Patient daran glaubt und wie er das dann kommuniziert. Wenn ein Arzt an ein Medikament glaubt, dann wird er oder sie diesen Glauben in der Sprache und dem Verhalten und dem Mitgefühl kommunizieren. Deshalb wird die Person diesen Glauben übernehmen. Der Glaube der Person verstärkt den Effekt davon, denn wenn sie an ein Medikament glauben und es so ist, aber sie glauben an den Arzt und daran, was er oder sie ihnen kommuniziert, dann können sie dasselbe Medikament nehmen und es so gut machen. Wenn sie andererseits wirklich nicht daran glauben, weil vielleicht kein Mitgefühl da war, weil es vielleicht emotionslos war und ihnen die Hoffnung genommen hatte, können sie dasselbe Medikament nehmen und seinen Effekt unterdrücken. Letztlich liegt der Unterschied zwischen dem Besten und dem Schlimmsten, das passieren könnte, in ihrem Kopf. Es liegt in ihren Gefühlen und in ihren Gedanken. Und wir kennen das sehr gut von der Produktplatzierung und Verpackung von Medikamenten in Großbritannien. Es gibt ein einfaches Paracetamol, das etwas so gut ist. Und wir haben ein paar Jahre lang eine Studie mit Aspirin gemacht, die sich auf Paracetamol übertragen lässt. Die mit der schicken Verpackung kostet 10-mal mehr, aber weil sie 10-mal mehr kosten, funktionieren sie besser. Weil wir die Geschichte in unseren Köpfen haben, dass etwas, das mehr kostet, auch besser sein muss. Und wir hatten alle schon eine praktische Erfahrung damit im Leben. Ich glaube, jeder hat die Erfahrung gemacht, dass man ein bisschen mehr zahlt für ein besseres Paar Schuhe und sie länger halten. Oder bessere Jeans oder ein besseres Top und sie halten ein bisschen länger. Wir hatten also direkte praktische Erfahrung, dass wenn man mehr für etwas bezahlt, es besser funktioniert. Aber das überträgt sich auch auf Medikamente. Wenn Sie mehr für ein Medikament zahlen, das vielleicht schick aussieht und gut verpackt ist, anstatt einem dünnen Papier, bei dem Sie Kapseln in Ihrer Hand entzweibricht, wenn Sie es öffnen. Sie haben etwa aus dicker Folie und die müssen Sie dann richtig abziehen und Sie denken, wow, das ist wirklich gute Qualität und Sie glauben daran. Da es teurer ist, funktioniert es tatsächlich besser. Das Gehirn ist wie eine Apotheke. Wenn eine Person beispielsweise glaubt, sich ihre Schmerzen lindern werden, dann ist es, als würde der Geist das Gehirn dazu veranlassen, die Apotheke zu durchstöbern und zu sagen, oh, okay, von all den verschiedenen chemischen Substanzen hier in meinem Gehirn, was wird herbeiführen, was der Patient will? Er erwartet also eine Schmerzlinderung. Und was wird diese Linderung liefern? Ah ja, das Zeug hier. Und es stellt sich heraus, dass es die natürliche Version von Morphium namens körpereigenen Opiaten ist. Das wird in den Körper ausgeschüttet, wodurch die Person einen schmerzlindernden Effekt verspürt, weil das Gehirn bereits hat, was es braucht, um zu liefern, was die Person erwartet. Das ist eine extrem mächtige Sache, weil es zeigt, dass die Erwartungen, Glaubenssätze, Gedanken tatsächlich ihre verschiedenen biologischen Effekte im Körper haben. Können Sie darüber sprechen, was Konditionierung ist? Ja, Konditionierung ist, wenn der Glaubenssatz einer Person im Laufe weniger Tage verstärkt wird. Es gibt beispielsweise Forschungen, die zeigen, dass einer Person für 2 oder 3 Tage Morphium gegen starke Schmerzen gegeben wird. Am 3. Tag wird es heimlich gegeben, ein Placebo ausgetauscht. Es ist nur Salzwasser, aber die Person empfindet dennoch dieselbe Schmerzlinderung, einfach nur, weil ihr Glaube im Laufe der 3 Tage stärker geworden ist. Es wurde also in sie konditioniert. Was Konditionierung letztendlich tut, ist, unseren Glauben zu stärken und zu verfestigen. Eines der Dinge, die das zeigt, wenn Sie einen Weg finden können, die Macht des Glaubens anzuheben, ihn zu verstärken, kann er tiefer in das Körpersystem eindringen, um mächtigere Resultate zu liefern. Ich glaube, wenn wir die Macht der Konditionierung in der breiten Masse besser verstehen würden und das zum Teil in der Therapie einsetzen würden, darüber habe ich in der Vergangenheit auch schon geschrieben, dann könnten wir vielleicht die Aufgaben unseres Gesundheitswesens für bestimmte Krankheiten reduzieren. Nicht bei allen, aber bei bestimmten Krankheiten heimlich das Medikament nach 3 oder 4 Jahren austauschen und nach einer Zeit, wenn die Erwartung und der Glaube zu einem Level angewachsen ist, könnte das die Menge an Medikamenten reduzieren, die die Person tatsächlich nehmen muss. Wenn Sie ein privates Medizinprogramm entwerten müssten, was würden Sie hinzufügen und was würden Sie verändern? Ja, wenn ich ein privates Medizinprogramm entwerfen würde, würde ich zur medizinischen Ausbildung eine Reihe von Vorlesungen zu allen Aspekten der Geist-Körper-Verbindung hinzufügen. Nicht nur der Placebo-Effekt, sondern sämtliche Forschung, die zeigt, dass, wenn ich an meine Fingerspitze denke und sie anschaue, ich die Fingerspitze tatsächlich stimuliere. Und wenn man sich das Gehirn ansieht, wird die Region im Gehirn für die Fingerspitze sofort stimuliert. Es gibt also eine Verbindung zwischen dem Gehirn und dem Körper, die durch ihre Aufmerksamkeit, ihre Gedanken, ihren Verstand gesteuert wird. Ich würde lehren und darüber sprechen, dass wir alle wissen, dass man in einer stressigen Situation sein kann und all diese Stresshormone im Körper produziert. Oder man in einer ruhigen Situation sein kann und nur an diesen stressigen Zeit denkt und sie widerspiegelt genau denselben Effekt produziert, all diese verschiedenen Stressstoffe. Andererseits kann man in einer liebenden Umgebung sein, wenn man jemanden Freundlichkeit und Mitgefühl zeigt. Dann produziert man ein kleines Hormon namens Oxytocin im Gehirn. Man produziert es auch in verschiedenen Bereichen des Körpers. Es ist bekanntes Fortpflanzungshormon, aber es ist auch ein extrem mächtiges Herz-Kreislauf-Hormon. Es wird kardioprotektiv genannt, was bedeutet, dass es das Herz-Kreislauf-System schützt. Sie können also eine liebevolle Beziehung mit jemandem haben und warme, emotionale Kontakte und dann produzieren Sie Oxytocin. Sie können auch nur ruhig an eine Zeit denken, über eine Zeit nachdenken, zu der Sie sich warm, emotional und mit jemandem verbunden gefühlt haben, wenn Sie Liebe oder Zuneigung oder Großzügigkeit gefühlt haben oder irgendein herzzentriges Gefühl dieser Art und es wird Oxytocin in den Körper ausgeschüttet. Eines der großartigen Dinge, die es tut, ist, die Form ihrer Blutgefäße zu verändern. Es verändert physisch die Form. Es veranlasst die Blutgefäße dazu, sich so zu verändern. Blutgefäße verändern tatsächlich ihre Form, wenn Oxytocin in die Arterien gelangt. Ein weiterer Nebeneffekt von Oxytocin ist natürlich, dass es den Scheiß aus ihren Arterien wischt. Scheiß ist ein technischer Begriff für zwei Gruppen von Stoffen, die Herz-Kreislauf-Erkrankung verursachen. Sie sind als freie Radikale bekannt, Oxidantien in einem weiteren Namen dafür und Entzündungen. Und Studien zu Oxytocin zeigen, dass es Oxidantien dieselben freien Radikale reduziert und Entzündungen reduziert. Wenn Sie also in einer liebevollen Umgebung sind und Sie Oxytocin produzieren, hat das dieselben positiven Effekte auf Ihr Herz und Ihr Herz-Kreislauf-System. Aber sogar, wenn Sie nur ruhig irgendwo sitzen und an diese liebevolle Umgebung denken, diese Person, die Ihnen Großzügigkeit oder Güte oder Mitgefühl gezeigt hat, haben Sie denselben positiven Effekt. Wenn ich also einen Kurs für medizinische Fakultäten entwerfen würde, würde ich tatsächlich zu Placebo-Effekt und dem Effekt, seine Aufmerksamkeit auf einen Teil im Körper zu lenken und ihn zu stimulieren, lehren, welchen Effekt Liebe und Mitgefühl und Güte haben, die gesundheitsspendenden Effekte davon. In Anbetracht der Tatsache, dass Herzerkrankung die häufigste oder eine der häufigsten Todesursachen ist, wäre das Wissen, dass man durch Gedanken und Verhalten positive Effekte auf das Herz erzielen kann, ein zentraler Aspekt dieser Lehre. Welche Art von Bewusstsein können Sie den Menschen über Medikamente vermitteln? Was ist positiv? Was ist negativ? Ich stieg als junger Wissenschaftler in die Pharmaindustrie ein und ich wollte einfach Krebs heilen. Die meisten meiner Freunde und Kollegen in der Pharmaindustrie, all die Wissenschaftler, wollen einfach Krebs heilen und Leben retten. Erst wenn man im Unternehmen aufsteigt, fangen sie an, die Ziele sich zu verändern. Und ich lernte eine sehr wertvolle Lektion. Ich schickte eine E-Mail an den Geschäftsführer des Unternehmens. Ich sprach darüber, dass die Wissenschaftler Leben retten wollten und warum es an der Spitze nicht so war. Es war ein sehr netter Mann und er erklärte mir, wie es für sie funktioniert. Er sagte, eines unserer Hauptziele ist Aktionswert. Das ist mein Job. Ich muss Nutzen für die Aktionäre schaffen, denn das Unternehmen gehört nicht mir. Es gehört den Aktionären, wird also vom Markt gesteuert. Wir können das auf uns stets anwenden, wenn wir versuchen, Geld durch Aktien zu sichern. Und er sagte, das steuert den Profit der Firma. Der Grund, warum eines der Hauptziele der Aktionswert ist, liegt darin. Ich konnte solchen Zwiespalt sehen zwischen dem und dem, was die Wissenschaftler wollen, wie ich selbst, der zu dieser Industrie kam, um Leben zu retten. Es gibt diesen Zwiespalt zwischen den Zielen, denn jede große Firma muss zuerst Aktionswert erzeugen, wenn es kein Privatunternehmen ist. Das ist also eine Sache, die ich in der Industrie gelernt habe. Aber eines der Dinge, die ich an Medikamenten großartig finde, ist, trotz der Tatsache, dass ich über die Macht der Gedanken spreche und mich für ganzheitliche Therapien interessiere, verstehe ich als organischer Chemiker, dass viele davon einen großen Wert haben. Was ein organischer Chemiker tut, ist, etwas mit einer bestimmten Geometrie zu bauen. Sagen wir, man geht in den Regenwald und findet eine Wurzel oder eine Pflanze und man zerdrückt sie und findet vielleicht hunderte Verbindungen und eine Verbindung ist eine Substanz. Es gibt also hunderte Verbindungen darin. Man testet sie alle und findet heraus, dass eine davon wirklich gut gegen, sagen wir, Krebs oder gegen Entzündungen wirkt. Und dann kommt sie zu einem organischen Chemiker, der dann die Form herausfindet, die Geometrie, die Eigenschaften. Und wenn man die Form und die Geometrie beibehält, kann man Millionen Versionen davon machen. Man kann hier ein paar Atome ansetzen, ein paar dort und hier werden ein paar weggenommen und viele verschiedene raffinierte Dinge damit machen, solange man die Geometrie erhält. Und dann testet man. Sagen wir, Sie haben tausende Variationen und Sie testen die tausenden Variationen und Sie finden ein oder zwei, die hundertmal wirksamer sind als die ursprüngliche. Diese eine wird dann irgendwann zum Medikament. Der Vorteil von Medikamenten ist also, vor allem für Menschen mit chronischen Krankheiten, dass man sehr schnell etwas verabreichen kann, das extrem mächtig ist. Der Nachteil daran ist, ich denke, es gibt einen Grund, warum es in der Natur selbst hunderte Verbindungen in der Pflanze gibt. Aus den 100 Verbindungen sorgen 2 oder 3 zusammen für den hauptsächlich positiven Effekt, aber die anderen spielen eine andere Rolle und schützen eine Person vielleicht vor den Nebenwirkungen. Auch wenn das Medikament selbst extrem mächtig gegen chronische Krankheiten wirkt, kann es Kollateralschäden geben, von denen wir alle wissen, die Nebenwirkungen. Der Vorteil bei chronischen Krankheiten ist also, dass das Medikament extrem mächtig sein kann, mächtiger als das natürliche Produkt. Aber die Nebenwirkungen sind die Kollateralschäden, die wir bekommen und die normalerweise fehlen, wenn man ein natürliches Produkt nimmt, weil ein natürliches Produkt die Arbeit macht, für die es gemacht wurde, aber gleichzeitig irgendwie die Nebenwirkungen ausgleicht. Weil ich in der Pharmaindustrie gearbeitet habe, ich Wissenschaftler war, habe ich viele durchaus Fachleute geprüft, populäre Wissenschaft durchsucht. Und alles, worüber ich schreibe, ist von Fachleuten überprüfter Mainstream, zum Teil aus dem Grunde, dass ich eine Brücke erschaffen will zwischen Leuten, die an ganzheitlicher und alternativer Medizin interessiert sind, und dem Mainstream. Ich halte mich also oft von Fachleuten überprüften wissenschaftlichen Studien, weil es dann weniger Skepsis gibt. Ich glaube, dass ich dadurch in der Lage bin, diese Brücke zu schlagen. Selbst wenn ich also über die Pharmaindustrie spreche, verurteile ich nicht, was sie tut, weil ich mich an die hunderten Wissenschaftler erinnere, die meine Freunde und Kollegen waren, nette Menschen, die den Menschen einfach nur das Leben retten wollen. Ich ging in die Pharmaindustrie, weil ich Krebs heilen wollte. Deshalb habe ich keine akademische Stelle als Professor angenommen. Ich wollte in der Industrie arbeiten, wo ich das Gefühl hatte, tatsächlich etwas zu tun, das dazu beitragen könnte, wirklich Leben zu retten. Glauben Sie, dass es eine Zukunft oder einen Weg für organische Chemiker wie Sie gibt, Medikamente zu entwickeln, die etwas bewusster bezüglich der Nebenwirkungen sind? Kann die Industrie so weit kommen, dass Pharmaunternehmen Profit machen, aber der Kollateralschaden reduziert wird? Ja, ich glaube, dass es eine Möglichkeit für mehr Forschung darüber gibt, was im natürlichen Produkt, nicht nur die individuelle einzelne Sache, die gegen beispielsweise Krebs oder Entzündungshemmer agiert, was tun all die anderen Stoffe? Und wie liefert die Kombination all der verschiedenen natürlichen Produkte zusammen den positiven Effekt? Ich frage mich oft, wenn wir mehr Zeit damit verbringen würden, herauszufinden, was die Kombinationen sind und was den ausgleichenden Effekt erzeugt, der den Nebenwirkungen hemmt, könnten organische Chemiker Stoffe bauen, die den ausgleichenden Effekt liefern, die die Nebenwirkungen umgehen, ohne den Effekt der eigentlichen Medikamente zu minimieren, zu reduzieren. Ich glaube, dass Liebe und Dankbarkeit zu den mächtigsten Heilkräften gehören und Großzügigkeit und Güte, wie das tatsächlich die Biologie beeinflusst. Möchten Sie ein bisschen mehr dazu sagen? Ja, wenn eine Person in einer Umgebung ist und in der sie sich tatsächlich geliebt fühlt, oder wenn eine Person an diese Umgebung denkt, an eine Zeit denkt, zu der ihr jemand Liebe und Zuneigung gezeigt hat, wenn sie sich jemandem verbunden gefühlt hat, es könnte sogar ein Tier wie ein Hund oder eine Katze oder ein Pferd sein, ist das ein Gefühl selbst. Es ist Liebe, Mitgefühl, es ist Zuneigung, was sie fühlen. Und sie produzieren Oxytocin, das Hormon im Gehirn, sie produzieren es im Herzen, sie produzieren es in den Fortpflanzungsorganen und es liefert fantastischen Nutzen ans Herz. Es verändert die Form der Blutgefäße, es kehrt einige Verbotene von Krankheiten aus und es hält die Arterien gesund. Es spielt auch eine Rolle in der Verdauung, es hilft uns dabei, Essen besser zu verdauen. Es spielt auch eine Rolle in der Heilung. Einige Studien zeigen, dass wenn eine Person einen Ehestreit hat, innerhalb der 40 Stunden vor einer Operation die Heilung langsamer stattfindet, weil Oxytocin tatsächlich eine Rolle in der Heilung von Wunden spielt. Es spielt eine Rolle beim Neuwachs der Blutgefäße, bei der Instandsetzung von Wunden beteiligt sind. Es spielt also eine recht bedeutende Rolle, tatsächlich 30-40% in manchen Fällen. Wenn wir die Versorgung mit Oxytocin unterbrechen, wenn wir einen Beziehungsstreit haben, wir aggressiv denken oder wir feindlich oder wütend über eine Person oder ein Tier denken, drehen wir den Oxytocinhahn zu. Ohne dieses Oxytocin, das nötig ist, um das Herz-Kreislauf-System zu schützen und uns zu helfen, unser Essen besser zu verdauen, verlangsamt sich außerdem unser Heilungsprozess. Heilung kann also beschleunigt werden, wenn wir an Liebe, Mitgefühl, Dankbarkeit, Zuneigung, Güte, Großzügigkeit denken. Liebe selbst ist das wundervollste, schönste Heilmittel und ich finde das toll, dass die Wissenschaft nun biologisch zeigt, was einige dieser Effekte tatsächlich sind. Ich halte Selbstliebe für ein inneres Gefühl der Würdigkeit und Wertigkeit. Ich glaube, dass wir das als kleine Kinder haben, aber irgendwie wachsen wir damit auf, mit allem, was im Leben passiert, wie die Gesellschaft funktioniert und was wir von den Leuten lernen, und wir verlieren größtenteils dieses innere Gefühl der Würdigkeit. Wir verbringen die Hälfte des Lebens damit, es zurückzubekommen. Eines der großartigen Dinge an der Gehirn-Körper-Verbindung ist, dass man seine Gefühle auf dem Körper trägt. Wenn Sie glücklich sind, sagen Sie nicht, ich bin glücklich. Was mache ich mit meinem Gesicht? Oh ja, ich lächle. Nein, Sie denken nicht daran zu lächeln. Sie denken nicht daran, den größten Jochbeinmuskel oder den Augenringmuskel anzuspannen. Sie denken nicht daran, das zu tun. Es ist eine reflexartige Reaktion, weil die Muskeln in Ihrem Gesicht mit den emotionalen Schaltkreisen im Gehirn verbunden sind. Ähnlich ist es, wenn Sie gestresst oder wütend sind. Sie sagen nicht, was mache ich nochmal mit meinem Gesicht? Ich mache es so, lege die Stirn in Falten und spanne meinen Kiefer an und spanne meine Schultern an. Sie denken nicht daran, das zu tun. Es ist ein Reflex, weil die Muskeln mit den emotionalen Schaltkreisen verbunden sind. Durch diese Verbindung tragen Sie Ihre Gefühle auf Ihrem Gesicht und Ihrem ganzen Körper. Wenn Sie also kein inneres Gefühl der Würdigkeit und Wertigkeit haben, zeigt sich das in Ihrer Körpersprache, Ihren Gesichtsausdrücken und bestimmten Umgebungen und bei bestimmten Menschen. Im Laufe der Zeit, wenn wir eine bestimmte Körperhaltung einnehmen, verkabeln wir die Schaltkreise im Gehirn und vertraten eine Körpersprache, die sagt, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht genug sind. Wir legen das regelrecht ab, an. Ein großartiges Hilfsmittel, um ein inneres Gefühl der Würdigkeit und Wertigkeit zu vertraten, ist es zu sagen, was würde mein Körper tun, wenn ich dieses innere Gefühl der Würdigkeit und Wertigkeit hätte, wenn ich absolut wüsste, dass ich genug bin. Meine Schultern würden entspannen, mein Rücken wäre gerade, Schultern entspannen, mein Kopf wäre erhoben, ich würde lächeln, meine Gesichtsmuskeln wären entspannt und ich würde ruhiger atmen. Und der Schlüssel ist es, das bedingungslos zu praktizieren. Jeden Tag. Tun Sie es mindestens einmal am Morgen. Stehen Sie auf, nehmen Sie eine sogenannte Machthaltung ein. Amy Cuddy, die Harvard-Professorin, brachte Menschen dazu, die Wonder-Woman-Haltung einzunehmen. Wenn Sie das machen, vertraten Sie Schaltkreise im Gehirn, wenn Sie es regelmäßig tun. Konsistent üben, die Haltung anzupassen, die Wirbelsäule aufzurichten, die Schultern zu entspannen, das Gesicht zu entspannen, den Kopf hochzuhalten, die Augen nach vorn zu richten. All die Aspekte der Körpersprache, die sagt, ich bin genug. Ich habe ein inneres Gefühl der Würdigkeit und Wertigkeit. Wenn Sie das jeden Tag, so oft Sie denken, üben, passiert nach kurzer Zeit, es könnte 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wochen oder so sein, dass Sie im Gehirn genug verkabelt sind, das nennt sich dann Neuroplastizität, und dass die Körpersprache nun im Gehirn eine Gewohnheit ist. Und weil die Muskeln mit den emotionalen Schaltkreisen des Gehirns verbunden sind, ist es auch eine Gewohnheit, das Gefühl von Würdigkeit und Wertigkeit zu haben. Es ist also ein großartiger Weg, dieses Gefühl, diesen inneren Sinn der Selbstliebe zu erzeugen, indem Sie einfach Ihre Haltung und Ihre Körpersprache anpassen, so oft Sie daran denken. Ich glaube, wenn Menschen einen Mangel an Selbstliebe haben, erfahren sie viel mehr Stress im Körper und Energiemangel. Und wenn ihnen Energie fehlt und sie sich gestresst fühlen, ist das nicht die beste Voraussetzung für Heilen, was auch immer sie heilen wollen. Wenn sie an diesem inneren Gefühl der Würdigkeit und Wertigkeit arbeiten, steigt ihr Energielevel. Was dadurch an die Oberfläche kommt, ist ihre Einsicht und Kreativität und ihr Glaube an sich selbst, ihr Glaube an welchen Prozess auch immer sie im Leben durchlaufen. Ich glaube also, dass Selbstliebe, dieses innere Gefühl der Würdigkeit und Wertigkeit in Bezug auf Heilung nur eine gute Sache sein kann. Geben und Großzügigkeit machen Sie glücklicher, unabhängig von den Bedingungen und Umständen Ihres Lebens. Zu geben, Menschen zu helfen, nett zu sein, macht uns laut wissenschaftlichen Studien tatsächlich glücklicher. Es macht uns auch gesünder in unserem Körper, das Herz, das Immunsystem. Es gibt die Meinung, dass Güte selbst den Alterungsprozess verlangsamt, weil Güte und Mitgefühl entzündungshemmend wirken. Es gibt eine Studie dazu, die zeigt, dass Mitgefühl ein Entzündungshemmer ist. Weil Mitgefühl ein Aspekt von Güte ist, kann man sagen, dass Güte selbst ein Entzündungshemmer ist. Und Entzündungen steuern gewissermaßen den Alterungsprozess. Sie können also tatsächlich sagen, dass Güte und Mitgefühl den Alterungsprozess verlangsamen. Ich praktiziere das seit 91 Jahren. Ich färbe meine Haare an der Seite grau, damit man mein Alter ansieht. Jetzt habe ich es versaut, oder? Lassen Sie uns über Visualisierung sprechen. Ich liebe Visualisierung und glaube, dass es sehr mächtig ist. Es gibt eine großartige Forschung an der Harvard University, die in der Freiwilligkeit baten, 5 Noten auf einem Klavier zu spielen. Und sie mussten also im Prinzip mit jedem Finger klimpern, 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 klimpern. Einfach diese 5 Noten, 2 Stunden lang an 5 aufeinanderfolgenden Tagen. Jeden Tag würde das Gehirn gemessen. Die Wissenschaftler konzentrierten sich auf den Bereich des Gehirns, der mit den Fingermuskeln verbunden ist. Und sie fanden tatsächlich heraus, dass die Bereiche des Gehirns, die mit den Fingermuskeln verbunden sind, tatsächlich wie ein Muskel wuchs. Es ist, als würden sie ihn trainieren. Der Bereich des Gehirns, der direkt mit den Fingermuskeln verbunden ist, nahm an Größe zu und am 5. Tag hatte das Volumen um das 30- bis 40-fache zugenommen. Das heißt Neuroplastizität. Das Gehirn wächst aufgrund dessen, was sie tun. Aber eine andere Gruppe von Leuten spielten die Noten nicht mit den Fingern, sondern mit ihrem Geist. Sie wurden also angewiesen, sich vorzustellen, wie sich ihre Fingermuskeln bewegen. Sie nicht tatsächlich bewegen, sondern es sich einfach nur vorzustellen, den Ton zu hören und das 2 Stunden lang. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Auch ihre Gehirne wurden jeden Tag gescannt und der Bereich des Gehirns, der mit den Fingermuskeln verbunden ist, wuchs ebenfalls wie ein Muskel. Und als sie am Freitag, am 5. Tag, die Bereiche des Gehirns derjenigen, die die Noten mit den Fingern gespielt haben, mit denjenigen verglichen, die es sich nur vorgestellt hatten, war es genau gleich. Wenn man die Folien vermischte, konnte man keinen Unterschied feststellen. In anderen Worten, in vielerlei Hinsicht unterscheidet sich das Gehirn nicht, ob sie etwas tun oder ob sie sich etwas vorstellen. Es zu tun. Und das ist die Kraft der Visualisierung. Es gibt mehrere Forschungen dazu. Heutzutage nutzen alle Elitesportler ohne Ausnahme Visualisierung als Teil ihres Trainingsprogramms. Ich weiß das aus 2 Gründen. Ich war selbst ein Sportcoach. Ich war Coach und Manager eines der größten Clubs Großbritanniens. Ich war der Manager des U20-Männerteams. Damals waren 8 unserer Leute in den Olympischen Spielen. Man erkennt also, was die Elitesportler tun. Und zweitens, ich sprach letztes Jahr auf eine Unternehmerkonferenz. Ich kam nach Sally Gonell dran, dem olympischen Goldmedaillengewinner von 92 im 400-Meter-Hürdenlauf. Sie sagte, dass 70% des Goldmedaillengewinns mental war. Ein großer Teil Visualisierung. Jeden Tag visualisierte sie, wie sie das Rennen lief, das perfekte Rennen. Sie visualisierte, wie sie rannte, wie sie die Beine und Schultern vorantrieb, die Hürden. Sie visualisierte vor allem die letzten 50 bis 80 Meter, wenn man erschöpft ist. Sie visualisierte, wie sie die Beine anhob. Als sie durchs Ziel ging, sah sie aus wie eine Sprinterin. Ihre Körperform war so großartig. Sie war die erste britische Sportlerin, die Visualisierung nutzte und gewann dann die Goldmedaille. Eine Fülle von wissenschaftlichen Studien hat nun gezeigt, dass Visualisierung auf allen möglichen Dinge angewendet werden kann, vor allem zu Schlaganfällen, Parkinson, Rückenmarksverletzungen wurden viele Forschungen betrieben wegen der Rehabilitation. Eine typische Studie sieht so aus. Menschen, die einen Schlaganfall hatten, nicht nur kürzlich, sondern auch vor 10 bis 15 Jahren, machen einen 6-wöchigen Kurs in Physiotherapie. Aber die eine Hälfte macht zusätzlich zur Physiotherapie 3 oder 4 Mal pro Woche für eine halbe Stunde bis zu einer Stunde eine Visualisierung. Was sie tun ist, sagen wir, eine Person hat eine Schädigung auf der rechten Seite. Eine halbe Stunde lang, 3 oder 4 Mal pro Woche, muss sie sich vorstellen, wie sie einen Apfel isst, den Arm bewegt oder etwas wegpackt, eine Tasse Tee trinkt oder eine Buchseite umblättert oder den Arm ausstreckt. Sie stellt sich vor, wie sie das geschädigte Gliedmaß tatsächlich bewegt. Und am Ende der 6-wöchigen Studie findet man heraus, dass diejenigen, die visualisieren, sich wieder viel mehr bewegen könnten, als diejenigen, die nur Physiotherapie bekamen. Das liegt daran, dass das Gehirn nicht unterscheiden kann, ob die Person sich tatsächlich bewegt oder ob die Person es sich vorstellt, dass sie sich bewegt. Um eine Krankheit zu heilen, was wäre ein Hilfsmittel oder eine einfache Visualisierung? Die tatsächliche Anwendung der Visualisierung bei Krankheiten ist sehr einfach. Ich habe mehrere Jahre lang Geschichten, Zeugnisse gesammelt, habe mehrere hunderte Menschen interviewt, die Visualisierung als einen Teil ihrer Heilungskreise genutzt haben. Und was 99% davon tun ist, man nimmt ein inneres Bild einer Krankheit und formt es in ein inneres Bild des Wohlbefindens um. Das ist alles. Aus Krankheit wird Wohlbefinden. Das ist alles. Sie machen es einfach immer und immer wieder. Um Ihnen ein paar Beispiele für diese Strategie von Krankheit zu Wohlbefinden zu geben. Menschen, die Chemotherapie bekommen, stellen sich die Chemo wie eine kleine Piranhas vor, die an den Tumoren herumknabbern. Wie Sie in Ihrem Kopf sehen, ist, dass der Tumor kleiner und kleiner und kleiner wird, bis er weg ist. Oder Menschen, die bestrahlt werden, stellen sich die Bestrahlung wie als Blitze vor, die Stücke aus dem Tumor herausbrennen. Auch hier wird der Tumor kleiner und kleiner und kleiner, bis er weg ist. Manche Menschen nutzen die von Krankheit zu Wohlbefinden Strategie, indem sie sich den Tumor als Schneeball vorstellen, der auf einem heißen Ofen schmilzt. Ich glaube, wir haben alle Erfahrungen, wie ein Schneeball unter heißem Wasser schmilzt oder wie Eis unter heißem Wasser schmilzt. Es wird kleiner und kleiner und Menschen nutzen dieses Bild, um dies zu beeinflussen. Es wird kleiner und kleiner in ihrer Vorstellung. Der Schlüssel ist, das immer und immer wieder zu tun. Menschen mit Arthritis stellen sich vor, dass sie mit feinem Schmirgelpapier die Gelenke abschleifen und glätten und polieren und sie dann einölen und sie schön, weich und geschmeidig machen. Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellen sich vor, wie sie mit einem Dampfreiniger durch ihre Arterien laufen und sie abspritzen, so schsch. Und wenn dann all der Dreck rauskommt, kehren sie ihn zusammen, tüten ihn ein und bringen ihn raus und entfernen ihn aus ihrem Körper. Es gibt eine Frau, die eine wirklich schöne Geschichte erzählt hat. Sie hatte Tumore, sie stellte sich einen Hasen in ihrem Körper vor, der Schokolade liebte. Und sie stellte sich vor, dass die Tumore aus Schokolade bestünden. Und in ihrem Kopf sah sie, wie der Hase hereinkam und die Tumore ableckte, weil sie aus Schokolade bestanden. Und in ihrem Inneren sah sie, wie die Tumore kleiner und kleiner und kleiner wurden, bis sie völlig verschwunden waren. Und es war noch besser. Als der Hase voll war, hüpfte er aus ihrem Körper heraus und in den Wald und erleichterte sich. Und daraus wurde Dünger. Und nach mehreren Visualisierungen war ein Baum daraus gewachsen, wo der Dünger gelandet war. Und sie machte in ihrem Kopf ein Schild an den Baum und sagte, Heilbaum. Sie lud alle kranken Tiere dazu ein, zu kommen und Heilung von dem Baum zu erhalten. Sie hat also die gesamte Erfahrung wiederverwertet, um ihre Genesung zu erleichtern. Alle Menschen, die Visualisierung nutzen, nutzen im Grunde also dasselbe System. Eine Vorstellung der Krankheit wird in eine Vorstellung des Wohlbefindens umgewandelt. Wie Sie sich Wohlbefinden vorstellen, wie Sie sich Krankheit vorstellen, liegt ganz bei Ihnen. Sie können es nur richtig machen. Solange Ihr Endprodukt Wohlbefinden ist, können Sie es nur richtig machen. Sie machen es einfach immer und immer wieder. Krankheit wird zu Wohlbefinden, Krankheit wird zu Wohlbefinden, Krankheit wird zu Wohlbefinden. Mehrere Male, Sie können es nur richtig machen. Gibt es noch mehr eindringliche Heilungsgeschichten, die Sie erfahren, bezeugt oder gefördert haben? Ich habe vor wenigen Jahren einen Mann getroffen, der eine scheinbar unheilbare Krankheit namens Myasthenia Gravis hatte. Das ist eine Autoimmunkrankheit, bei der das Immunsystem einen Stoff im Gehirn angreift. Und es funktioniert folgendermaßen. Die Stoffe müssen von einem Nervenende zum nächsten, von einer Seite zur anderen und sie müssen hinüberschwemmen. Aber das Immunsystem schnappt sich den Stoff auf dem halben Weg und zerstört ihn. Und das führt zu all den Symptomen, sehr schwachen, sehr schweren Symptomen. Wir trafen uns und erarbeiteten eine Visualisierung dafür. Die Visualisierung war, dass er sich vorstellte, dass er in seinem Gehirn kämpfte und ein Kindergewehr bei sich hatte, die mit den Kurken schießen. Und ich warne vor der Nutzung vor Gewalt. Es nutzt keine Uzi 9mm. Ich warne immer wieder vor der Nutzung von Gewalt im eigenen Körper und der Vorstellung. Aber er nutzte also ein Kindergewehr. Und wenn er in seinem Geist einen Piranha des Immunsystems sah, der gerade in den Stoff verschlingen wollte, schoss er ihm in den Hintern. Das war genug, um ihn abzulenken. Und weil er abgelenkt war, verfehlte er den Stoff, was es dem Stoff ermöglichte, von einem Nervenende zum anderen zu gelangen. Und er machte das jeden Tag, manchmal für eine Stunde, manchmal für eine halbe Stunde und er verbrachte einfach viel Zeit damit, in seinem Gehirn zu campen und einen Piranha des Immunsystems zu erlauben, einen Stoff zu verschlingen. Er machte das 11 Monate lang, jeden Tag und bekam eine homöopathische Behandlung und Schwingungsmedizin. Und durch diese beiden Dinge, die Visualisierung und die alternative Medizin, war der komplett geheilt. Sein Berater im Krankenhaus sagte sogar tatsächlich, Sie sind die einzige Person, von der ich je gehört habe, die komplett von Myasthenia Gravis genesen ist. Und ich erzählte Ihnen immer noch ein anderes Beispiel. Ein Mann hatte einen Autounfall und sein Körper war komplett zerstört. Er hatte einen Schädelbruch, eine gebrochene Schulter, mehrere gebrochene Rippen. Sein Becken war gespalten, seine Hüfte war gespalten, seine rechte Kniescheibe war an der Rückseite des Knies. Und er verbrachte viel Zeit in der Rehabilitation, er fing an, Visualisierung zu nutzen. Und weil er nichts anderes tun konnte in seinem Zustand, machte er jeden Tag eine Tour durch verschiedene Heilfabriken. Er war wie der Meister der Baustelle. Er stellte sich vor, in seinem Schädel zu sein und an dem Bruch stellte er sich all diese verschiedenen Wiederaufbauarbeiter vor, die sie die Teile des gebrochenen Knochens zusammenzogen, wie Stalagmiten und Stalaktiten. Und er stellte sich vor, dass diese verschiedenen Teile des Knochens wieder zusammengewoben wurden, wie Hunderte davor den Bruch wieder verschlossen. Dann machte er etwas Ähnliches mit der gebrochenen Schulter, mit dem Brustkorb. Dann schickte er Bauarbeiter zu dem Becken, zu seiner Hüfte. Und er stellte sich nicht nur vor, wie die Bauarbeiter sie leicht schmürkelten, sondern wie sie die Schnelllackpolitur behandelten und dann ölten. Jeden Tag machte er eine Tour durch diese verschiedenen Bereiche mit all dem Wiederaufbau. Und zu Beginn der Rehabilitation hat es seinen Arzt gesagt, wenn sie wirklich hart arbeiten, besteht die Möglichkeit, dass Sie in 5 Jahren 80% Ihrer Bewegungsmöglichkeit zurückhaben. Ist das in Ordnung für Sie? Und er sagte, nein, ich werde nächstes Jahr den Marathon laufen. Und das hat er gemacht. Nachdem er tatsächlich täglich visualisierte, lief er 18 Monate später einen Marathon. Während der 18 Monate visualisierte er jeden Tag, lief durch die Fabriken, sah dem Wiederaufbau zu. Er machte auch Physiotherapie und visualisierte, wie seine Muskeln länger wurden. Zusätzlich zu den Übungen verbrachte er viel Zeit in seinem Kopf, besichtigte die Fabriken, die die einzelnen Teile reparierten. Und als 18 Monate später der Marathon anstand, war er so gut wie wiederhergestellt, dass er den Marathon in knapp über 4 Stunden rannte. Wow, das ist wirklich inspirierend. Können Sie darüber sprechen, weil Sie ja Wissenschaftler sind, dass wir auf Quantenebene nur schwingende Energie sind und wenn man so denkt, ist Energie wandelbar, richtig? Wenn Sie in irgendeinem Teil Ihres Körpers mit einem Mikroskop hineinschauen, sagen wir Ihre Hand, Sie schauen in Ihre Hand und finden Zellen. Sie schauen in die Zellen und finden Ihr DNS im Zentrum der Zelle. Sie schauen in die DNA und finden Atome. Sie schauen in die Atome, ist nichts da. Nun, es gibt Protonen, Neutronen, Elektronen, Croutons und Morons. Nein, das sind keine Croutons und Morons, aber Protonen, Neuronen sind Elektronen, was großartig ist. Es ist 99% leerer Raum. Und wenn der Proton ein Apfel wäre und so groß wäre, hätte das nächste Elektron etwa die Größe eines Salzkorns und wäre etwa 2 Kilometer weit weg. Stellen Sie sich also einen Apfel und einen Salzkorn 2 Kilometer voneinander entfernt vor, die sich drehen. Daher komme ich mit der 99er-Zahl. So viel Raum bekommt man. Pi mal R im Quadrat, so viel Raum bekommt man. 99,999 leeren Raum. Und die Partikel und Zellen entstehen im Grunde aus dem sogenannten Quantenfeld. Sie können sich Partikel letztendlich als Energiewellen vorstellen. Es ist Schwingungsenergie. Manchmal ist es ein guter Wandel in den Köpfen der Menschen, wenn sie sich von den Gedanken abwenden, dass etwas anscheinend fest und beständig ist. Denn wenn Sie an eine Krankheit oder ein Leiden oder eine Verletzung denken und sie körperlich und fest ist, beschwört es all diese Vorstellungen herauf, was Festigkeit bedeutet. Es bleibt, dass es dauerhaft ist. Aber manche Dinge, wenn ich meine Vorstellungskraft in meinen Zellen, in meine DNA und in die Atome lenke, bis hin zum Quantenfeld und mir dieselbe Sache vorstelle, dass sie letztendlich Schwingung ist. Ich glaube, dass so ein kleiner Wandel im Geist entsteht, dass alles aus Energie und Schwingung besteht. Energiewellen. Und das verändert den Gedanken, dass etwas anscheinend fest und dauerhaft ist. Vielleicht kann sich also etwas ändern und vielleicht kann also etwas geheilt werden. Und ich glaube, dass es dieser Wandel in der Auffassung, dieser Glaubenswandel in den Menschen wirklich in sich hat. Möchten Sie kurz die Heilung im Quantenfeld beschreiben und vielleicht eine Geschichte erzählen, in der das zutraf? Ich habe vor einigen Jahren diese Visualisierung entworfen. Ich nenne sie einfach Quantenfeldheilung. Wir glauben mit unserer Vorstellungskraft in einen Teil des Körpers, der krank oder verletzt ist. Wir stellen uns vor, durch die Zellen, die DNA, die Atome, die Partikel zu gehen, bis zum Quantenfeld. Und anstatt in der Krankheit oder der Verletzung etwas Festes zu sehen, stellen wir sie uns als Energiewellen vor. Wir stellen uns Wellen der Krankheit vor und wandeln sie in Wellen des Wohlbefindens um. Es ist ein so einfacher mentaler Prozess. Wir wandeln Wellen der Krankheit einfach in Wellen des Wohlbefindens um. Manche Menschen haben das Gefühl, dass ihnen das mehr Kraft liefert, weil der Beiklang der Festigkeit sich starr und fest anfühlt, als würde es sich nie ändern. Aber Wellen der Krankheit in Wohlbefinden umzuwandeln, zapft den Glauben der Menschen an, dass sie es schaffen können. Es erzeugt Hoffnung und den Glauben, dass sie es schaffen können. Der Grund, warum ich das kreiert habe, ist, weil ich wissen wollte, wie schnell der Körper großartige Dinge tun kann. Und ich wusste, dass manche Placebo-Effekte, also der schmerzlindernde Effekt findet beispielsweise innerhalb weniger Sekunden statt. Manche Placebo-Effekte können sehr schnell sein. Es gibt Spontanremissionen und Ähnliches, die ziemlich schnell sind. Es gibt außerdem eine Krankheit namens dissoziative Identitätsstörung. Früher wurde es als multiple Persönlichkeitsstörung genannt. Diese dissoziative Identitätsstörung zeigt uns, dass wenn Menschen von einer Persönlichkeit zu einer komplett anderen eigenständigen Persönlichkeit wechseln, sich die Biologie ändert. Allergien zum Beispiel. Es gibt einen bekannten Fall, in dem eine Persönlichkeit gegen Orangensaft allergisch war. Im Beisein eines Psychiaters bekam er einen Ausschlag, eine allergische Reaktion an Arm. Und als die Persönlichkeit dann wechselte, verschwand der Ausschlag wieder. Man kann also eine Persönlichkeit mit einer Krankheit haben. Wenn die Persönlichkeit wechselt, verschwinden auch die Symptome wieder. Ich untersuchte das alles und dachte, was uns das zeigt, ist, dass der Glaube so mächtig ist, dass er wirklich unglaubliche Sachen ermöglichen kann und manche Dinge sehr schnell. Da hatte ich die Idee für Quantenfeldheilung. Ich dachte, es ist eine Möglichkeit, die Denkweise der Menschen von einer scheinbaren Festigkeit und Dauerhaftigkeit und dem Gedanken abzubringen, dass es fest ist, dass es sich nicht verändern kann, weil alles fest und dauerhaft ist. Das ist nur etwas, das wir unterbewusst annehmen. Wenn man den Geist da völlig rausnimmt und dieselbe Sache aus der Quantenperspektive betrachtet, ist nichts da. Es sind Wellen der Energie und Energiewellen wirken im Kopf als leichter veränderbar, wie in der Badewanne, in der man einfach den Finger bewegt und Wellen erzeugt. In unserem Unterbewusstsein verstehen wir, dass Wellen leichter zu verändern sind. Die Quantenheilung ermöglicht es Menschen also, daran zu glauben, dass sie es schaffen können. Manchmal ist das für Menschen als außerordentlich mächtig. Und Menschen waren in der Lage, das aus der Ferne bei anderen Menschen zu machen. Ja, ich erinnere mich an eine Frau bei einem Workshop, die Quantenheilung an ihrer 4-jährigen Tochter durchgeführt hat, die Asthma hatte. 14 Tage später schickte sie mir eine E-Mail und sagte, ich verstehe das nicht. Aber meine Tochter hat keinen Inhalator mehr gebraucht. Ich erinnere mich daran, dass einmal eine Person komplett von kurzsichtig geheilt wurde. Sie hat sich spontan verbessert, indem sie eine Quantenheilungsmeditation machte. Was häufig passiert ist, dass Quantenfeldheilung für Menschen mit Schmerzen besonders gut ist. Sehr gut bei Schmerzen. Viele Menschen berichten von einer beinahe sofortigen Schmerzlinderung. Geben Sie uns eine wirklich prägnante Version der Quantenheilung? Gehen Sie es mit uns schnell durch? Ja, in der Quantenheilungsvisualisierung lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf den Teil des Körpers, auf den Sie sich konzentrieren möchten. Sie stellen sich also vor, dass Sie in Ihren Zellen sind. Sie stellen sich vor, wie es Sie wohl wären. Jeder stellt es sich auf seine eigene Art und Weise vor. Manche Menschen sehen es in hoher Auflösung. Manche Menschen fühlen oder spüren es nur. Wie auch immer Sie es sich vorstellen, Sie machen es richtig, weil es uns alle einzigartig vorstellen. Stellen Sie sich die Zellen vor. Das stellen Sie sich vor, wie Sie in die Zellen hineingehen, wo die DNA ist. Es ist wie das Eigelb. DNA, die ist da drin. Und stellen Sie sich vor, wie das ist. Sehen Sie es. Spüren Sie es. Fühlen Sie es. Und dann stellen Sie sich es vor, wie die DNA hineingeht zu den Atomen. Und dann stellen wir uns die Atome vor, wie sie zu den Partikeln gehen, den Protonen, den Elektronen. Und es wird sich wie ein Nachthimmel vorstellen. Und alles, alle Atome, alle Dinge, die aus dem Quantenfeld entstehen, rufen letztendlich diese Wellen hervor. Deshalb kommen sie in Wellen, die Schwingung der Krankheit letztlich von dort. Sie stellen sich also Wellen der Krankheit vor, wie sie aussehen würden. Entweder sie sehen sie, spüren sie und fühlen sie und stellen sie sich einfach vor, dass sie sich in Luft auflösen. Und dann ersetzen sie sie. Sie heben sie auf und ersetzen die Welle des Wohlbefindens. Stellen sie sich vor, wie diese schönen Wellen des Wohlbefindens wohl sind. Und dann bringen sie unsere Aufmerksamkeit zurück zum Nachthimmel. Aber wir sehen die Sterne nun beinahe mit Wohlbefinden gefärbt. Und wir bringen unsere Aufmerksamkeit zurück zu den Atomen und stellen uns die Atome in die Farben des Wohlbefindens getaucht vor. Und wir bringen unsere Aufmerksamkeit zurück zur DNA und stellen uns die DNA in den Farben des Wohlbefindens vor. Und dasselbe machen wir mit den Zellen. Wir sehen die Zellen in den Farben des Wohlbefindens, bis wir am Anfang im Körper sind. Und wenn wir da wieder sind, wo wir im Körper angefangen haben, stellen wir uns diesen Teil des Körpers in völligem Wohlbefinden vor. Leiten Sie uns eine zweimütige Version an. Okay, lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Teil Ihres Körpers, an dem Sie arbeiten wollen. Stellen Sie sich vor, wie Sie in diesen Teil des Körpers eindringen und wenn Sie da wohl wären. Und Sie können es sich vielleicht sehen oder spüren oder fühlen, wie auch immer. Und dann stellen Sie sich vor, in diesen Teil hineinzugehen, bis Sie von Angesicht zu Angesicht mit den Zellen sind. Und stellen Sie sich vor, wie die Zellen wohl wären. Sehen, spüren, fühlen Sie es. Spüren Sie die DNA in den Zellen und wie es wohl wäre. Sehen und spüren Sie die DNA. Und dann stellen Sie sich vor, in die DNA hineinzugehen, weil sie aus Atomen besteht. Und stellen Sie sich vor, wie die Atome wohl wären. Und sehen und spüren und fühlen Sie Atome. Und dann lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit ins Innere der Atome, auf den Nachthimmel. Und die Sterne, die Sie im Nachthimmel sehen, sind die Protonen, die Elektronen. Und dann stellen Sie sich vor, in einen Stern hineinzugehen und tiefer zu gehen, in das Quantenfeld, ein Meer völlige Ruhe, ruhige Wellen, reine Energie. Und dann stellen Sie sich vor, wie die Wellen der Krankheit, die letztendlich aus dem Quantenfeld entstehen, weil alle Partikel, die entstehen, daher kommen. Und stellen Sie sich die Wellen der Krankheit vor. Wie wären sie? Und sehen und spüren oder fühlen Sie sie? Und dann sagen Sie einfach mental, Schluss. Und stellen Sie sich vor, dass die Wellen der Krankheit weg sind, von dem Stoff des Raumes und der Zeit entfernt. Und dann stellen Sie sich vor, wie wenn Sie einen Kiesel in einen Weiher werfen und Wellen erzeugen, wie Sie einen Stern irgendeiner Farbe, die Ihnen einfällt, die Wohlbefinden repräsentiert, tief, tief, tief in das Quantenfeld fallen lassen. Und wenn er mit einem Ohm landet, erzeugt er Wellen des Wohlbefindens, die sich vom Zentrum des Quantenfeldes ausbreiten, um das Quantenfeld zu füllen. Und bemerken Sie die Farbe der Wellen, die Tiefe der Wellen, wie schnell sie sich bewegen, die Beschaffenheit, mögliche Geräusche. Und dann tun Sie dasselbe wieder und lassen denselben Stern des Wohlbefindens tief, tief fallen. Und wenn er wieder mit einem Ohm landet, erzeugt er wieder Wellen des Wohlbefindens, die sich ausbreiten und wieder das Quantenfeld füllen. Und lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Farbe der Wellen, die Beschaffenheit, der Klang, die Tiefe, die Geschwindigkeit, wenn Sie das Quantenfeld füllen. Lassen Sie ein Drittel mal einen Stern des Wohlbefindens tief, tief fallen. Und wenn er mit einem Ohm landet, entstehen dann wieder Wellen des Wohlbefindens, die sich ausbreiten und das Quantenfeld ausfüllen. Bemerken Sie die Farbe, die Beschaffenheit, die Tiefe der Wellen, den Klang, die Geschwindigkeit. Und weil alles aus dem Quantenfeld entsteht und das Quantenfeld nun mit Wohlbefinden gefüllt ist, mit Wellen des Wohlbefindens, lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit zurück auf den Nachthimmel und erkennen, was anders ist als beim Hinweg. Erkennen Sie jede Veränderung in Farbe, Beschaffenheit, Klang im Nachthimmel. Und weil Protonen und Elektronen zusammenkommen, um das Atom zu formen, bringen Sie Ihre Aufmerksamkeit zurück zu dem Atom und erkennen jede Veränderung an den Atomen in Farbe, Form, Beschaffenheit, Klang. Und vertrauen Sie, dass das, was Sie sehen, spüren oder fühlen, eine Bestätigung für den Wandel ist. Und weil die Atome zusammenkommen, um die DNA zu formen, bringen Sie Ihre Aufmerksamkeit zurück zur DNA und erkennen alle Veränderungen in Farbe, Beschaffenheit, Bewegung und Form. Und Sie können darauf vertrauen, dass das, was Sie sehen, spüren oder fühlen, eine Bestätigung für den Wandel ist. Und weil die DNA zusammen mit anderen Teilen der Zelle formt, bringen Sie Ihre Aufmerksamkeit zurück zu den Zellen und Sie erkennen wieder alle Veränderungen in den Zellen zum Hinweg. Alle Veränderungen in Farbe, Beschaffenheit, Klang, Form, Größe. Und Sie vertrauen, dass das, was Sie sehen, spüren oder fühlen, die Bestätigung für den Wandel ist. Und wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit wieder darauf lenken, wo Sie im Körper angefangen haben, stellen Sie sich diesen Teil des Körpers in einem Zustand absoluten Wohlbefindens vor. Vertrauen Sie darauf, dass das, was Sie sehen, spüren oder fühlen, Bestätigung für einen Wandel ist. Und dann bringen Sie Ihre Aufmerksamkeit zurück zu Ihrem Atem. Dann öffnen Sie die Augen, wenn Sie bereit sind. Was ist Ihre Hauptbotschaft bezüglich des Heilens? Meine Hauptbotschaft zum Heilen wäre es, sich selbst über die Geist-Körper-Verbindung zu bilden. Denn Ihr Geist hat eine außerordentlich mächtige Auswirkung auf Ihren Körper. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Und wenn wir uns selbst darüber bilden, wie das passiert und wie es funktioniert, dann können wir anfangen, die Geist-Körper-Verbindung zu nutzen, indem wir die Richtung wählen, auf die wir unseren Geist ausrichten.
Thank you.